Und in Python ist das wirklich denkbar trivial, weil einen Stapel implementiert man einfach dadurch, dass man eine Liste nimmt. Wir wissen, in Python sind die Listen dynamisch. Wir wissen, wir können jedes Objekt reinstecken. Es ist nicht notwendig, dass das alles dieselben sind. Und wir können wunderbar damit arbeiten. Wir müssen uns nur eins merken. Der Push-Befehl ist, wenn Sie es so machen, direkt mit einer Liste, ist ein Append. Und damit es für Sie einfacher ist, ist der Pop-Befehl tatsächlich der Pop. Und Pop gehört eigentlich nicht zu den Standardbefehlen einer Liste. In Python ist es aber so. Und das macht in Python genau diese Listendatenstruktur so stark. Ja, und wenn Sie am Ende auch nochmal Pop machen, a.pop, ja, dann kommt halt die Exception, die hier jetzt in diesem interaktiven Modus rot dargestellt wird, gut ist. Schlange? Genauso einfach. Wir nutzen wieder eine Liste, also A gleich List von, ich erzeuge eine leere Liste, dann machen Sie A append Anton, A append Bertha, A append 5. Und dann machen Sie was? Sie rufen Pop mit dem Index 0 auf. Denn Pop hat, wenn Sie nachlesen, die Möglichkeit, einen Index anzugeben, also genau einen indizierten Begriff. Und wenn Sie jetzt sagen, was passiert hier wirklich? Genau das, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Anton wird angelegt. Anton wird angelegt. Bertha wird angelegt. Also das bei Index 0, das bei Index 1. Und 5 wird reingeschrieben. Und wenn Sie jetzt Pop von 0 sagen, kriegen Sie genau Anton zurück. Und Bertha rutscht hier hin. 5 rutscht auf 1. Wenn Sie jetzt nochmal Pop 0 sagen, bekommen Sie Bertha raus und so weiter. Das heißt, dadurch, dass hier in dieser einen Datenstruktur Liste, dynamische Liste, dieser Pop-Befehl zusätzlich vorhanden ist, haben Sie diese beiden Datenstrukturen direkt komplett mit erschlagen. Bequem für Sie, eigentlich wunderbar. So, und jetzt gibt es Fragen dazu. Könnte sein, ist aber nicht. Ja, jetzt diese Datenstruktur, wirklich die Brot- und Butter-Datenstruktur, Graph oder Baum, speziell Baum wird sehr, sehr häufig benutzt, mit diesen vielen Ausprägungen, Suchbäumen wie B-Tree, wir werden das mal so ganz oberflächlich betrachten. Sind es jetzt die Informatiker, die das erfunden haben? Käse. Ganz, ganz früh gab es das schon. Ja, auch mit dieser Grafik auch so aufgeschrieben, schon in einem der ersten Lexika, die überhaupt vollendet wurden, 1772, 28 Bände. Und da waren all die Begriffe, wie Sie hier gleich sehen, eben baumartig aufgeschrieben. Wenn Sie so wollen, das typische Inhaltsverzeichnis, das Sie auch machen, ist ja auch baumartig. Erster Oberabsatz, Unterabsatz, gegebenenfalls Unterunterabsatz, dann wieder hoch und so weiter. Genau das ist ein Baum. Und das ist keine Erfindung der Informatiker. Was ist jetzt ein Graph? Na, ein Graph ist schlicht und einfach eine Verallgemeinerung. Und damit wir uns hier nicht abquälen, benutzen wir jetzt mal ein bisschen die mathematischen Begrifflichkeiten. Ein Graph ist also nichts anderes als ein geordnetes Paar zweier Mengen. Und diese Mengen sind V und E. Es ist international üblich, das zu benutzen. V steht für Vertex, das heißt Knoten oder Punkt. Okay, alles das hier sind Vertices. Vertex. Okay, Das ist die Menge V. Die Menge V aller Knoten. Und dann gibt es noch die Edges oder Kanten. Und genau, es besteht immer die Relation, und welche Relationen existieren, schauen wir uns gleich an, zwischen Ecken oder Punkten und die damit verbundenen Graphen. Nun gibt es Sonderformen. Übrigens gleich als erster Hinweis, das da oben ist exakt. Man veranschaulicht sich das gerne so als Bild mit Knoten, diesen runden Dingern und Kanten. Aber diese Bilder müssen nicht eindeutig sein. Warum? Naja, ganz einfach. Ihr Kommilitone hat vielleicht diese vier Knoten in der Reihe nicht auf der linken Seite gezeichnet, sondern auf der rechten Seite. Natürlich schon sind sie nicht identisch, sind ja nur gespiegelt, ist vollkommen dasselbe, aber nicht identisch. Dagegen in der mathematischen Ausdrucksweise würde das dargestellt. Jetzt gibt es Sonderformen und das sollten Sie dann mal in Ruhe durchdenken, wenn Ihnen das nicht gleich klar wird. Es gibt die ungerichteten Kanten, die ungerichteten Graphen ohne Mehrfachkanten. Okay, die nennen wir auch schlichte Graphen oder einfache Graphen. Und da sind immer genau zwei Knoten miteinander verbunden. Okay, zwei Kreise sind miteinander verbunden. Und es gibt die gerichteten Graphen. Und da sind auch immer zwei miteinander verbunden, aber man weiß immer, wer der erste ist und wer der zweite ist. Also, die Verbindung hier, diese Kante, verbindet den Knoten und den Knoten. Es gibt keine ausgezeichnete Richtung, während bei einem gerichteten Graph dies der Anfangsknoten ist oder Startknoten und das der Endknoten, also ein gerichteter Graph. Ganz einfach, grafisch, einmal wird aus dem Strich, da gibt es eine Verbindung, wird ein Pfeil. Damit wird es gerichtet. Okay? Wirklich ganz einfach. Das nennt man übrigens auch Digraph. Und die Menge, aus der das ausgewählt wird, das war ja ein geordnetes Paar, ist einmal eine zweielementige Menge von V, nämlich eine zweielementige Teilmenge von V. Jedes wird aus V ausgewählt, aus Vertex, das heißt eine Kante, verbindet zwei Vertices. Und hier ist es das kartesische Produkt V kreuz V. Machen Sie sich klar, dass es unterschiedliche Mengen sind, aus denen ausgewählt wird. Okay? Dann gibt es noch ungerichtete Graphen mit Mehrfachkanten. Hier sehen Sie da oben eine Mehrfachkante, das heißt zwei Knoten sind durch zwei Kanten verbunden. Auch das kann auftauchen. Und gerichtete Graphen mit Mehrfachkanten, auch das kann auftauchen. Nur zur Vollständigkeit, wir kennen auch, zumindest in der Theorie, noch sogenannte Hypergraphen. Das sind Teilmengen der Potenzmenge. Und eine Kante, auch Hyperkante genannt, verbindet nicht nur zwei, sondern mehrere Knoten gleichzeitig. Das ist grafisch jetzt nicht so sehr einfach zu zeichnen, weil es automatisch dann immer mehrere Striche werden, die dann eine Hyperkante repräsentieren. Aber das Gute für Ihnen, wenn Sie das für Sie jetzt, wenn Sie den Begriff mal gehört haben, gut genug für heute und nicht nur für heute, für diese Veranstaltung, kommt weiter nicht vor. Okay, ich hoffe, Ihnen ist klar geworden, ja, das könnte schon mal wichtig sein, sowas zu wissen. Frage? Wie realisiere ich das jetzt? Zunächst erstmal prinzipiell, Graphen als Datenstruktur. Was wollen wir denn damit machen? Naja, wir wollen zum Beispiel in einen Graphen einen neuen Knoten einfügen und wollen dazu sagen, okay, es gibt, die Kante gehört dazu. Wir wollen auch löschen, einen Knoten oder eine Kante. Also immer beides. Wir wollen einfügen eine Kante, wir wollen einfügen einen Knoten. Oder wir wollen löschen eine Kante, wir wollen löschen einen Knoten. und wir wollen vielleicht eine Kante finden, eine bestimmte Kante oder einen bestimmten Knoten. Und um diese Grundaufgaben zu realisieren, gibt es eigentlich drei ganz typische Repräsentationen, die wir jetzt auch kurz besprechen wollen. Es gibt die Adjazenzmatrix, es gibt die Adjazenzliste. Adjazenz steht immer für Nachbarschaft. Und es gibt noch die Inzidenzmatrix, die aber vergleichsweise selten genutzt werden und hier nur am Rande erwähnt sei. So, was ist jetzt eine Adjazenzmatrix? Naja, schauen wir uns das mal an. Vielleicht kommt ja sofort einer von Ihnen darauf. Ich habe jetzt mal einen Graphen. So einen wieder. Den möchte ich in einer Datenstruktur repräsentieren. Okay? Naja, dann gehe ich mal her und nummeriere den durch. 1, 2, 3, 4. Und was ist jetzt die Idee der Adjazenzmatrix? Was ist denn die Eigenschaft dieser Kante? Diese Kante verbindet 1 und 2. Okay? Gleichzeitig verbindet sie aber auch 2 und 1. So ist sie eine ungerichtete Kante. Ja? So, und dann, die Idee ist wirklich trivial. Dann mache ich mir ein Feld. In Python würden Sie ein Feld wie realisieren? Sudoku, wie haben Sie das realisiert? Als? Bitte? Liste von Liste, ja genau. Geht also in Python, wunderbar. Können wir also so benutzen. Und schreiben überall, sowohl auf der horizontalen als auch auf der vertikalen. Was sehen Sie daran, wenn Sie das kritisch betrachten? Hey, der Krömker ist ja auch Mensch, der ist nicht nur Informatiker. Normal fängt er auch bei 1 an zu zählen. Okay, gut. So, und jetzt verbinde 1 und 2. 1 und 2, sagen wir mal, verbinde das. 1 und 2, macht da ein Kreuz. Wenn 1 und 2 verbunden ist, in einem ungerichteten Graphen, ist auch 1 und 2 ist verbunden, dann ist auch 2 und 1 verbunden. 1 und 2 verbunden, macht dieses Kreuz, 2 und 1 macht dieses Kreuz. Ja, und so weiter. 2 und 3 ist verbunden, also wenn 2 verbunden ist, nehmen wir erst das und 3, dann ist hier noch ein Kreuz und wenn 3 ist dann auch mit 2 verbunden, wo ist das Kreuz? Hm? 2 ist auch mit 3 verbunden. Ne? So, und so weiter und so weiter. Ganz einfache Idee, funktioniert prima. Können Sie sich dann auch hier anschauen. Das ist genau der Graph, der da realisiert wird. Sie können auch 1 und 1 verbinden. Auch das ist möglich in dieser Struktur. Sie können auch, wenn Sie jetzt das zweite immer weglassen, können Sie ganz und einfach auch gerichtete Graphen implementieren. Also es ist schon sehr mächtig. Oft ist es ja so, die einfachsten Ideen sind immer die gewinnenden Ideen. Aber nicht immer. So, also das funktioniert gut. Sie müssen sich nur eins merken, Hypergraphen lassen sich dadurch nicht darstellen. Dürfen Sie jetzt gerne selber überlegen, warum nicht. Warum nicht? Wollen Sie gar nicht wissen, ne? Weil ich habe ja gesagt, dass Hypergraphen nicht drankommen. Ja, genau. Naja, wenn Sie jetzt einen Hypergraph, dass Sie drei Knoten in Verbindung setzen wollen, dann bräuchten Sie da auch einen dreidimensionalen Raum. Das heißt, dann würde aus diesem Quadrat würde schon mal ein Kubus. Wenn Sie aber N-Knoten miteinander verbinden würden, dann würde da ein n-dimensionales Objekt. Und das wollen Sie sich nicht vorstellen. Und das kann man sich auch gar nicht vorstellen, weil tut mir leid, so beschränkt wie ich bin, nämlich auf 3 Dimensionen in der Vorstellung plus der Zeit, so beschränkt sind Sie auch. Dürfte ich eigentlich nicht sagen, aber ist nun mal so. Gut. Ja, was ist die zweite typische Form? Die Adjazenzliste. Okay. Und die Adjazenzliste ist einfach eine Liste. Hey, überlegen wir uns, Python hat doch Listen. Und jeder Knoten einer Liste enthält also Hinweise auf alle seine Nachbarn. Okay, überlegen wir uns mal, wie wir das machen können. Und die Nachfolger, nicht alle Nachbarn, sondern alle Nachfolger, dann für den gerichteten Graphen. Gut, da kann man da gegebenenfalls noch Knotengewichte angeben und Kantengewichte. Die werden meistens als Attribut. Das wäre zum Beispiel, um Mehrfachverbindungen darzustellen. Könnte ich einfach ein Attribut zu einem Knoten dazufügen oder zu einer Kante, die die Nachbarschaft ausdrückt. Adjazenzliste. Und sorry, dass ich Ihnen das sage. Vielleicht ist es ja auch ein Tipp. Wenn Sie in die Klausur kommen und Adjazenzgraph und Adjazenzliste nicht klar kennen, dann sind Sie saudoof. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wird auch das dieses Jahr wieder drankommen. Ganz grundsätzlich, wenn Sie jetzt mit C oder auch C++ implementieren würden, ist das relativ aufwendig, so eine Liste, so eine dynamische Liste zu verwalten. Aber in Python trivial, weil in Python haben wir als Basisdatenstruktur schon eine dynamische Liste. Ja? Das große Vorteil, die Speicherkomplexität ist relativ gering. Zumindest dann, wenn die Matrix dünn besetzt ist. Also wenn dünn besetzt heißt, in dieser Matrixdarstellung wenige Kreuze. Okay? Natürlich, wenn Sie eine Knotenanzahl von 10, 15 oder auch 100 haben, ist das alles trivial, überhaupt kein Problem. Aber wenn Sie eine Knotenanzahl von 1 Million oder 10 Millionen haben, dann wird es langsam zu einem Problem. Okay? Jetzt stellen Sie sich vor, alle deutschen Ortschaften, auch die kleinen Dörfer und das Straßennetz. Welches ist mit wem verbunden? Welcher Ort ist mit welchem verbunden? Da ist Rossdorf, mein Heimatort, natürlich indirekt schon mit Frankfurt verbunden, aber eben nicht direkt. Das heißt, stellen Sie sich das vor, irgendeiner will einen Verkehrsplaner machen, sollte ja mal vorkommen, Navi heißt das, glaube ich, auf Neuhochdeutsch. Ja. Und der muss halt die Verbindung aller Orte in Deutschland miteinander herstellen. Und da stellt man ganz schnell fest, das ist eine äußerst dünn besetzte Matrix. Ganz selten kommt da mal ein Kreuz vor. Und dann ist die Liste, hat die geringste Speicherkomplexität. Den Begriff dürfen Sie sich ruhig schon mal merken. Man spricht dann von Speicherkomplexität und meint, wie viel Speicher verbraucht man dafür. Und zum anderen lassen sich mit dieser Form auch sehr viele andere graphentheoretische Probleme lösen. Graphentheoretische Probleme kommen jetzt hier bei uns noch nicht vor, aber Sie werden sehen, entweder der Kollege Meyer oder der Kollege Schnittger wird sich schon packen damit, ganz sicher. Da gibt es eine Menge Probleme, die man sich angucken kann und die auch interessant sind. Okay, das heißt, eine Liste, wie würden Sie die denn realisieren in Python? Tja, nun mal die Programmierkünstler vor. Sie wollen den Knoten 1 einführen. Sie wollen da so eine... Wie machen Sie denn das? Also sind Sie jetzt clever, haben Sie bei mir ein bisschen Programmieren gelernt oder haben Sie nichts gelernt? Haben Sie nur immer brav zugehört oder nicht zugehört? Naja, dann schreiben Sie einfach List. Und jetzt? Ah ja. Ja, wie schreiben Sie das denn? List? Nochmal eine List? List von List. Okay. Ja. Klamm. 1,4? 2,4? 2 und 4 sind doch gar nicht miteinander verbunden. Das erste Listenobjekt, Sie sollen doch als Listenobjekte was eintragen? Halt, steht auf der Vorfolie. Haben Sie schon wieder vergessen, ne? Jeder Knoten einer Liste, ja, wird in die Liste eingetragen. Okay. Wie wir leicht sehen, würde Ihr Kommilitone Sie quälen. Mit Strukturen, die Sie jetzt nicht sofort verstehen. Darum schauen wir es uns gleich an. Wir merken uns nur, Adjazenzlisten sind echt praktisch und toll. Und jetzt diesen Begriff, den sollten Sie auch noch wissen, das ist die Inzidenzmatrix. Die wird zwar seltener genutzt, weil sie ist nicht immer ganz einfach zu handhaben, aber man kann natürlich hergehen und kann sagen, ich trage hier auf, in dieser Matrix, meinetwegen horizontal die Liste aller Knoten und vertikal die Liste aller Kanten. Ja, die Liste aller Kanten, also das wäre die Kante A, das wäre die Kante B, das wäre die Kante C, das wäre die Kante D. Und auch dann könnte ich natürlich sagen, okay, A, B, C, D. Die Kante A verbindet 1 und 2. Die Kante B verbindet 2 und 3 und so weiter. Ja? Die Kante C verbindet 3 und 4. Okay, auch das geht. Nur wissen sollten Sie, steckt dieselbe Information drin, nur wissen sollten Sie, das wird selten genutzt, und zwar genau, weil sich bestimmte Algorithmen relativ schwer tun in einer solchen Repräsentation. Das kriegen Sie dann in Datenstrukturen, Komplexität und alles das, was in der Theorie noch kommt. Also wenn Sie jetzt sagen, Krömker ist ein Freund von Bäumen, dann aber erst recht die Theoretiker. Gut. Okay, ich habe gerade einen Fehler entdeckt. Natürlich ist das nicht V8. Ja. Aus welchem Gründen da V8 steht, weiß ich nicht. Tut mir leid. Ja, jetzt haben wir so einen Graph. Jetzt kommt ein Baum. Was ist denn ein Baum? Ja, ein bisschen umständliche Definition, so wie sie hier steht. Ich sage Ihnen nämlich erstmal gar nicht, was ein Baum ist, sondern ich sage Ihnen erst, was ein Wald ist. Und Sie können sich das ruhig vorstellen. Ja, ein Wald tatsächlich, der besteht aus vielen Bäumen. Ja, und sind, was sind jetzt Bäume? Ich mache es Ihnen doch immer extra einfach. Ist das ein Baum? Nein, warum nicht? Hm? Weil er zyklisch ist, genau. Ich könnte so hier herumlaufen. Mache ich das weg? Genau, dann ist es ein Baum. Und viele solcher Konstrukte, jetzt hier ein anderer noch, zusammen machen einen Wald. Das ist richtig, was zu merken, und das haben Sie jetzt auch verstanden. Die Konstituenten eines Waldes sind Bäume. Jeder ungerichtete Baum ist also auch ein Wald. Tatsächlich gibt es bei uns Wälder, die nur einen Baum haben. Aber so ist das halt nun mal. Da sind die Linguisten ein bisschen anders. So, welche Eigenschaft hat denn jetzt so ein Baum? Die meisten Bäume, wie im richtigen Leben, sind gewurzelt, haben also eine Wurzel. Wurzel könnten Sie auch sagen, haben einen Stamm. Ja? Und ja, das ist eben so. Ein Baum ist dadurch gekennzeichnet, dass er, ein gewurzelter Baum ist dadurch gekennzeichnet, dass er irgendwo einen Anfang hat und dann immer weiter verzweigt. Jetzt sagen Sie, der Krömker kann nicht zeichnen. Das wäre ein Baum, ein gewurzelter Baum, und einer hier ist ausgezeichnet. Und das ist der Anfang, das ist die Wurzel. Okay? Von der Wurzel gehen alle anderen Knoten weg, und jetzt gibt es den Out-Tree, der von der Wurzel nach außen wächst, und der In-Tree, wo diese, wenn sie es Richtungen entsprechen, wo die allen hier unten hin zeigen. Das nur nochmal, aber auch ganz einfach. Okay, hier haben wir jetzt so einen Baum, und dann können wir uns jetzt noch ein paar Eigenschaften anschauen. Erstens sehen wir, dass die Lineare der Struktur der Liste aufgehoben wird. Das heißt, Liste bewahrte eine Ordnung. Das heißt, ich hatte immer die Reihenfolge der Elemente beibehalten. Wenn ich einmal ein Element auf Index 0 geschrieben hatte, dann blieb das auch so lange da, bis ich es lösche. Okay? Der maximale Ausgangsgrad eines Baumes wird Ordnung genannt, sind einfach nur Begriffe. Alle Knoten, wo keine weiteren Kanten weggehen, das ist hier offensichtlich ein Out-Tree, nennen wir Blätter. Das hier sind Blätter. Dieses hier, insbesondere das, sind innere Knoten, aber auch das ist ein innerer Knoten, da fehlt ja nur noch, ist ja die Möglichkeit da noch, etwas anzufügen. Die Tiefe eines Knotens, das heißt von hier aus gemessen, das ist jetzt alles Tiefe 1. Ja? Aha, das ist aber schön. Aber Sie haben alles verstanden, oder? Nein, ich, Entschuldigung. Mache ich einen Laserpointer. Okay, also, nur zum Begriff. Der maximale Ausgangsgrad wird Ordnung genannt. Wie groß ist der maximale Ausgangsgrad hier bei diesem Baum? 3, genau. Den nennen wir Ordnung. Alle Knoten mit Ausgangsgrad 0 nennen wir Blätter. Also das ist ein Blatt, das ist ein Blatt, das ist ein Blatt. Können Sie sich vorstellen, den Baum, wie er so gewachsen ist. Alle Knoten, die kein Blatt sind, also auch die Wurzel, nennen wir inneren Knoten. Also das ist ein innerer Knoten und das ist ein innerer Knoten. Die Tiefe eines Knotens, also die Anzahl der Wege oder die Anzahl der Kanten zwischen der Wurzel und diesem Knoten, die nennt man Tiefe. Also der hat die Tiefe 1, der hat die Tiefe 2. Die Wurzel hat die Tiefe 0. Und die Höhe, das ist die längst auftretende oder die größte Tiefe, die in diesem Baum drin sind. Okay, das ist nur zur Begrifflichkeit, weil diese Begriffe werden wir jetzt weiter nutzen. Und noch etwas, wir nennen, und die Frauen mögen mir jetzt mal, mögen mich entschuldigen, aber das war zu einer Zeit, als man noch nicht so sensibel war. Dieser Knoten, betrachten wir diesen Knoten, dann hat er einen Vater, nämlich diesen Knoten. Betrachten wir diesen Knoten, hat er wieder einen Vater und keine Mutter. Okay? die Ausdrucksweise Mutter ist nicht üblich. Als Vorfahren betrachten wir also einfach genau wie in einem, wie im menschlichen Leben auch, bezeichnen wir alle die Leute, die vorher da waren. Okay, und umgekehrt sagen wir, dieser Knoten hat ein Kind und das ist der Knoten. Der Knoten hat drei Kinder. Okay. Als Geschwister bezeichnen wir diese. Da hat sich jetzt schon die geschlechtsneutrale Form eingebürgert. Tut mir wirklich leid. Man nennt es Geschwister und nicht Bruderknoten. Wenn jetzt irgendeiner mal sagt, das ist ein Bruderknoten, sprechen Sie von Schwesterknoten. Ja, okay. Jetzt gibt es noch spezielle Bäume. Das ist alles nur Terminologie. Trotzdem sollten Sie die drauf haben, weil es kann schon sein, dass die irgendwo mal abgefragt wird. Jetzt gibt es Binärbäume. Was sind Binärbäume? Da ist die maximale Anzahl der Kanten ist gleich 2. Also was kann sein? 0, 1 oder 2. Wenn es 0 ist, ist es automatisch ein Blatt. Ansonsten jeder innere Knoten kann 1 oder 2 haben. Der ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es noch balancierte Bäume. Balancierte Bäume sind solche, die in allen Zweigen in etwa gleich groß sind oder streng genommen sich höchstens um 1 unterscheiden. Also der Baum, hier ist die Tiefe 3, hier ist die Tiefe 1, wäre kein balancierter Baum. Ja? Weil hier ist es 3 bis zu dem Blatt und hier ist nur 1. Bitte? 1, 2 und hier, ach, Entschuldigung, ich habe Ihnen unwissentlich was Falsches gesagt, hängen wir da noch eine 5 dran. Dann ist hier 1, 2, 3 und hier nur einer. Dann wäre es kein balancierter Baum, so wie es original war, wäre es gerade noch balanciert, weil es genau der Unterschied höchstens 1 ist. Das ist wichtig bei Suchbäumen, denn bei Suchbäumen ist es so, dass man die Inhalte so anordnet in einem Baum, dass man oben bei der Wurzel einsteigen kann und dann immer sagen kann, okay, ist es größer als der Wert hier, dann gehe nach rechts, ist es kleiner als der Wert hier, dann gehe nach links. Wir schauen uns das gleich nochmal genau an. So. Und das nennt man dann auch partiell geordnete Bäume. Und partiell geordnete Bäume sagen einfach intuitiv, dass die Wurzel jedes Teilbaumes ein Minimum für diesen Teilbaum darstellt. Die Werte des Teilbaumes nehmen in Richtung der Blätter zu und bleiben gleich. Also das in Ruhe anschauen. So, jetzt gibt es geordnete, strikte und vollständige Binärbäume. Ein Binärbaum heißt geordnet, wenn jeder innere Knoten ein linkes und eventuell zusätzlich ein rechtes Kind besetzt. Und nicht etwa nur ein rechtes Kind. Okay? Auch nur Terminologie. Hier sieht man sehr deutlich, alle gelben sind die Blätter. Das sind diejenigen, die keine Kinder haben. Okay? Und ein vollständiger Binärbaum der Höhe N, ja, hat genau, ein vollständiger Baum, hat genau. Und was steht hier? Hier steht Mist, weil irgendwie beim Übertragen dieser Folie ist was passiert, dass 2 hoch n plus 1, dies hoch, ist weggerutscht. Aber Sie wissen es jetzt und das ist gut. Können Sie auch die Anzahl der inneren Knoten direkt berechnen, alles das geht ganz zügig. Das ist auch etwas, was Sie unbedingt können sollten. Und das kommt auch in der Übung zu. Das ist die Form der Traversierung. Das heißt, für Traversierung ist gleich eine Form der Linearisierung. Das heißt, was wollen Sie? Sie wollen diese Struktur in eine lineare Liste überführen. Und es soll jeder Knoten vorkommen. Okay? Wie kann man das machen? Da gibt es unterschiedliche Formen, unterschiedliche Reihenfolgen, die herauskommen. Und wir haben drei Grundformen, die wir in der Informatik in der Regel betrachten. Das ist die Pre-Order-Liste. Und zur Pre-Order, sorry, das müssen Sie zur Not auswendig lernen, ist die Regel Wurzel linker Knoten, rechter Knoten. Also Pre-Order heißt Wurzel linker Knoten, rechter Knoten. Was heißt das jetzt? Sie nehmen einen gegebenen Baum und versuchen, solange es möglich ist, immer diese Regel anzuwenden. Sie fangen bei der Wurzel an, also bei 1. Okay, die notieren Sie, schreiben Sie hier in eine Liste, weil da haben Sie ja gleich den Wert gefunden. Jetzt wenden Sie es, die Wurzel ist da, jetzt wenden Sie die erste Regel an. Das heißt, dann wenden Sie die nächste Regel an. Das ist links gehen, hier runter. Wieder versuchen, diese Regel anzuwenden, Wurzel, also kommt hier die 2 hin. Jetzt wenden Sie wieder die zweite, also diese Regel an, Wurzel haben Sie schon verbraucht, also müssen Sie links gehen. Kommen Sie zu 4. Jetzt gehen Sie wieder zurück, was anderes bleibt Ihnen ja nicht mehr. Dann können Sie die dritte Regel, rechts gehen, anwenden. Kommen Sie zu 5. Okay? Müssen Sie wieder zurück, da waren Sie schon, den haben Sie auch schon, gehen Sie dahin. Gehen Sie hier die dritte Regel, kommt die 3. Jetzt kommt wieder, das haben Sie sonst noch nicht beantwortet, das war nur die Wurzel. Dann kommt wieder der linke Teilbaum, 7, rechte Teilbaum, 7, hier hingehend, 8, 9. Und das nennt sich Pre-Order. Das Ergebnis ist eine lineare Liste, also diese Struktur ist in einer linearen Liste abgespeichert. Und der Vorteil ist, Sie können aber, wenn Sie dieses wieder meinetwegen abgespeichert haben und Sie wissen, dass es ein Pre-Order ist, dann können Sie auch den Baum daraus wieder rekonstruieren. Denn er ist in einer systematischen Form abgespeichert. Wie ginge die Rekonstruktion? Naja, Sie lesen das erste und wissen, das ist die Wurzel des gesamten Baumes. Okay, was kommt dann? Die nächste, der linke Teilbaum. Okay, dann können Sie das auch zeichnen, das ist die 2. Was kommt dann? Wieder der linke Teilbaum. Das ist die 4. Was kommt dann? Der. Und da haben Sie nicht ganz genug Informationen, denn es könnte ja sein, dass es hier weiter runtergeht. Okay? Im Prinzip aber eine sehr übliche Traversierungsform, Pre-Order. Dann gibt es noch In-Order. Da ist die Regel immer links, Wurzel, rechts. Machen wir es noch einmal hier im Prinzip. Oder ich mache es hier. Also die Regel ist immer links gehen, solange ich links gehen kann. Also hier hin. Also hier die 4 hin. Dann Wurzel, die nächste Wurzel. Hier kann ich ja nicht weiter, muss ich zurückgehen, muss ich die zweite Regel anfangen, also die Wurzel aufschreiben. Das ist der hier. Das ist der Knoten 2, die sind mir da irgendwie abhanden gekommen. Okay, das ist der Knoten 2. Dann gehen Sie wieder runter. Das ist jetzt die rechte Regel anwenden. Rechte Regel anwenden. Dann gehen Sie weiter hoch. Das ist die Wurzel, das war die 1. Und so weiter und so weiter. Okay. Ah, ich weiß, was passiert ist. Ich korrigiere es gerade. Ach, das ist. So ist richtig. Okay? Gut. müssen Sie sich merken, das ist die In-Order-Repräsentation. Linker Teilbaum, Wurzel, rechter Teilbaum. Und jetzt noch die Post-Order. Das ist die Grundregel. Linker Teilbaum, rechter Teilbaum und zuletzt die Wurzel. Ganz genau nach demselben Schema. Das Schöne ist, und das gehe ich mit Ihnen jetzt nicht im Detail durch, es ist nur für Sie, das kann man wunderbar und ganz, ganz einfach rekursiv notieren. Und genau das sind die in Pseudosprache, nicht in Python, notiert die Operationen oder die kleinen Programme, die man dazu braucht. So, nur noch zur Information, man unterscheidet weiter binäre Suchbäume. Wenn sie binär sind und balanciert, würden wir sie AVL-Bäume nennen. Was ist schwierig dabei? Schwierig ist beim Eintragen immer zu checken, bleibt es balanciert. Und wenn es nicht balanciert bleibt, wird nicht ein Teilbaum zu groß, dann müssen Sie durch Umsortieren die Balance wiederherstellen. Spezielle Suchbäume gibt es auch noch und das eigentlich nur als Hinweis, wenn Sie jetzt mal als noch nicht Vollgebildeter das lesen. Diese B-Sternbäume sind spezielle Suchbäume, die oft in Datenbanksystemen benutzt werden. Und B-Stern nicht verwechseln mit einfachen B-Bäumen. B steht für binär, diese B-Sternbäume können andere sein. Da ist nämlich Folgendes gemacht, da ist zusätzlich aus Effizienzgründen bei bestimmten Operanden sind mit einem anderen Marker quasi alle Blätter miteinander auch noch verbunden und sodass ich einfach über alle Blätter schnell gehen kann. Schneller gehen kann, als wenn ich den ganzen Baum traversieren muss. Gut, ganz klar. Eine detaillierte Diskussion würde hier zu weit führen. Wir wollen uns eher noch anschauen, wie ich diese Bäume jetzt repräsentieren kann. In einer Programmiersprache. Okay. Und am einfachsten ist es tatsächlich in so Programmiersprachen wie Python, wo wir dynamische Listen haben und in dieser dynamischen Liste einfach unsere Knoten eintragen können und dann die Knoten benutzen können. Haben wir das nicht, müssen wir komplexere Strukturen implementieren, meinetwegen mit Zeigern, so wie hier gezeigt. Das brauchen wir aber in Python nicht. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns auf Python konzentrieren wollen. Und jetzt noch ein paar Hinweise. Sie sollten sich auf jeden Fall überlegen, wie Sie jetzt so etwas, so eine Datenstruktur in Python realisieren wollten, mithilfe der Liste. Ganz ähnlich, wie wir es eben mit dem Stack gemacht haben. Und zwar denken Sie immer daran, welche Operationen brauchen Sie. Sie brauchen Knoten einfügen, Kante einfügen. Sie müssen Knoten löschen, Kante löschen. Was hatten wir noch? Ja, je nachdem, was Sie für einen Knoten sind. Das ist für einen Baum ist das Wichtigste. Okay? Das betrachten wir aber auch in der Übung noch, das werden Sie noch sehen. Und noch für eine Sache, noch ein Hinweis. Wenn Sie das nicht mit einer Liste machen wollen, dann haben Sie mit Hilfe der Objektorientierung auch eine wirklich tolle Möglichkeit, ganz von Hand, also ohne dass Sie vom System und von den implementierten Datenstrukturen unterstützt werden, die aufzubauen. Und das sieht ganz einfach zum Beispiel so aus. Sie definieren sich eine Klasse, Knoten. Okay, und so müssen Sie es jetzt auch lesen. Diese Klasse Knoten hat was? Diese Klasse Knoten hat, und das steht da, Wenn Sie ein Exemplar von der Klasse Knoten erzeugen, hat das ein Value oder Data? Schreibt man dann typischerweise in diesem Knoten. Und es hat einen linken Nachbarn und einen rechten Nachbarn. Okay? Das ist alles das, was Sie erzeugen. So. Und wie ist der linke Nachbar zu initialisieren? Ja, zunächst erstmal mit None. Und der andere auch mit None. Okay? So erzeugen Sie ein Exemplar. Das heißt, Sie können das Datum, den Inhalt des Knotens aufschreiben, hier mit Data, kann irgendeine beliebige Struktur sein, und Sie können potenzielle linke Knoten und rechte Knoten anfügen. Und was jetzt hier noch gemacht ist, und ich würde Ihnen durchaus empfehlen, das mal auszuprobieren, ist, dass man dieses gewissermaßen ausdrucken kann. Eine Form des Ausdrucks einer solchen hieraus erzeugten Datenstruktur, nämlich eines Baumes. Was Sie jetzt hier nicht haben, sind Befehle, den Baum tatsächlich aufzubauen. Also was fehlt zum Beispiel noch? Welche Operationen würden Sie jetzt noch erwarten? Naja, wie auch immer Sie das realisieren, dass Sie hier einen zweiten Knoten dranhängen können. Einen zweiten Knoten jetzt. Okay, das können Sie jetzt noch nicht machen. Sie können nur so ein Objekt erzeugen. Aber wie gesagt, das kommt in der Übung im Detail und das ist auch nicht wirklich richtig schwer. So, fassen wir mal zusammen. Was haben wir heute geschafft? Wir haben tatsächlich wichtige Datenstrukturen besprochen. Stapel, Schlangen, Graphen und Bäume. Ich hoffe, Sie glauben mir, dass das ganz wichtige Datenstrukturen sind. Sie haben Hinweise zur Implementierung bekommen. Und Sie werden noch ganz, ganz viel damit in Verbindung kommen. Leider kann ich Ihnen das nicht ersparen. Bitte laufen Sie nicht weg.